Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir angelangt bei der Folge 697 und ich habe wieder ein paar Themen ausgesucht, die hoffentlich interessant sind für einige. Ich weiß, ich gehe immer so ein bisschen an den Rand dessen, was in der Hauptsache berichtet wird in allen anderen Medien. Aber ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man so bestimmte Dinge nüchtern betrachtet. Nicht so, dass es überall breit getreten wird, weil umso breiter ein Thema getreten wird, umso unschärfer wird es, umso unpräziser wird es. Und der Kern, der uns eigentlich erfreuen oder aufregen oder einfach nur interesseweckend entgegenkommen soll, der verliert sich leider in der Masse. Ist egal, ich mache es so, wie ich es immer mache und hoffe, alle Zuhörer sind gesund und wenn ihr im Urlaub seid und euch das noch antut, finde ich auch toll. Ich höre nämlich von einigen, die sagen, dass im Urlaub genügend Zeit da ist, um sich diesen und vielleicht auch alte, frühere Audios anzuhören. Okay, ein Thema, ich hatte im letzten Audiocast gefragt, ob mir irgendjemand helfen kann, eine Auskunft über einen Shopbetreiber, einen potenziellen neuen Shopbetreiber zu holen. Ich habe eine einzige Meldung zurückbekommen und habe mich natürlich auch gemeldet. Hatte mich gefreut, aber leider ist daraus bis heute nichts geworden. Also es wäre mir wichtig, wenn jemand Zugang hat und einfach nur mal eine Auskunft, die will ich gar nicht kostenlos haben, über jemanden einzuholen, damit ich abschätzen kann, ob das eventuell ein richtiger Partner für eine Weiterführung des CC2-Shops sein könnte. Bitte meldet euch unter info@wolfgangrudolf.de, sollte ja relativ einfach zu finden sein. Es geht also nur darum, damit ich einschätzen kann, ist der möglicherweise überschuldet oder ist das ein weltweit bekannter Lump oder sonst was. Wenn es also ein ganz normaler Mensch mit einem normalen Neumund ist, der nicht Schulden bis über beide Ohren hat, dann wäre das für mich ja ein Signal dafür, der könnte ein neuer Shopbetreiber werden. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, ich bitte darum, nimm Kontakt auf und wie gesagt, Unkosten gibt es ja gar nicht, es gibt ja nur Kosten, übernehme ich natürlich dafür, wenn es nicht extrem wird. Gut, das haben wir. Jetzt beginne ich mal mit einem Streifzug über die jüngsten Entwicklungen aus den Laboren und Forschungseinrichtungen in dieser Welt. Denn es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie rasant der Fortschritt in so vielen Bereichen voranschreitet. In den letzten 4 Wochen gab es wieder bahnbrechende Entdeckungen, die unser Verständnis der Welt und unsere technologischen Möglichkeiten neu definieren. Ja, und damit komme ich dann gleich zum ersten Thema. Es scheint so, als gäbe es einen Durchbruch bei der Krebsfrüherkennung durch KI-basierte Blutanalyse. Es ist eine der größten Herausforderungen der modernen Medizin, Krebs so früh zu erkennen, dass eine Behandlung noch eine hohe Erfolgsaussicht hat. Oftmals ist es ja so, dass sich die ersten Anzeichen einer Erkrankung manifestieren, ohne dass die Medizinmänner oder wir selbst etwas mitbekommen. Erst dann, wenn der Tumor bereits eine beachtliche Größe erreicht hat oder Metastasen gestreut hat, dann werden wir darauf aufmerksam. Forscherinnen und Forscher des Massachusetts Institute of Technology in Boston, angeführt von der Bioingenieurin Dr. Elena Vargas, haben jetzt einen vielversprechenden Weg gefunden, mit der man ganz neue Betrachtungsweisen zu diesem Problem findet. Ihr Team entwickelt ein hochsensibles Machine Learning Modul, das fähig ist, zirkulierende Tumor-DNA, kurz CT-DNA, in Blutproben zu identifizieren. Der innovative Aspekt dieses Projekts liegt nicht nur in der Sensitivität dieser Methode, sondern auch in der spezifischen Art und Weise, wie die KI trainiert wurde. Sie wurde mit Tausenden von Proben von Patienten mit unterschiedlichen Krebsarten, genauso wie mit Proben von gesunden Kontrollpersonen gefüttert. Dabei lernte das Modell, subtile Muster in der DNA-Fragmentierung zu erkennen, die charakteristisch für das Vorhandensein von Krebs sind. Während andere Ansätze, die wir seit Jahren kennen, sich auf spezifische Genmutationen konzentrieren, betrachtet der Algorithmus von Dr. Varga die gesamte Fragmentomik der Zirkulations-DNA. Er erkennt also nicht nur, was in die DNA enthält, sondern auch, wie sie zerschnitten ist. Diese charakteristischen Muster, dass man von sterbenden Tumorzellen freigesetzte Fragmente erkennt, konnte das Team als zuverlässigen Biomarker identifizieren. Das heißt also, die Tumorzellen, die sterben ja auch und sind dann nicht mehr in der DNA vollständig, sondern nur noch Teile, nur noch Fragmente. Und diese Fragmente, die man bisher gar nicht ernsthaft betrachtet hat, die wurden hier der KI auch angeboten und daraus konnten dann Muster, regelmäßige Muster gewonnen werden, mit denen man im Frühfeld erkennen kann, bevor große Tumore gewachsen sind oder Metastasen da sind, dass hier eine Krebserkrankung vorliegt. In den ersten klinischen Studien, die am Brigham and Women's Hospital in Boston durchgeführt wurden, hat das System eine Erkennungsrate von über 95% für die am häufigsten auftretenden Krebsarten. Das sind also Darm, Lungen und Brustkrebs. Und das in einem sehr frühen Stadium identifizieren können. Dr. Michael Chen ist ein Onkologe, der an diesen Studien beteiligt war. Der zeigte sich auf der PK begeistert und hat betont, dass diese Technologie das Potenzial habe, künftig als Routine-Bluttest zur Früherkennung eingesetzt zu werden und damit Leben zu retten. Es gibt in vielen Bereichen Fortschritte, aber das hier scheint mir einer für viele, viele Menschen sehr, sehr wichtiger Fortschritt zu sein, wenn der sich tatsächlich als machbar preislich wie auch von der Sache her herausstellen sollte. Quantencomputer, wir haben schon oft darüber gesprochen, rechnen ja nicht wie normale Computer. Man kann sie auch nicht einfach wie normale Computer programmieren, sondern man muss ganz spezielle Algorithmen entwickeln, wenn man von diesen Teilen ja wirklich etwas berechnet, ob man das noch so sagen kann, ist die Frage, haben will. Gerade die Klimaforschung, die steht ja vor der Herausforderung, unvorstellbar große Datenmengen in komplexen Modellen zu verarbeiten, um die Zukunft unserer Erde, unserer Atmosphäre vorherzusagen, müssen ganz viele Variablen, wie zum Beispiel Ozeanströmungen, atmosphärische Bedingungen, CO2-Konzentrationen, die Rückkopplungseffekte zueinander in Beziehung setzen. Selbst unsere leistungsstärksten Supercomputer, die stoßen hier immer noch an ihre Grenzen und die Rechenzeiten für hochauflösende Simulationen sind immens. Eine Gruppe von Quantenphysikern und Klimawissenschaftlern und Dr. Alistair Finch von der University of Oxford hat nun einen vielversprechenden Weg gefunden, dieses Problem zu umgehen. Sie haben einen speziellen Algorithmus für Quantencomputer entworfen, der bestimmte Teilbereiche der Klimamodellierung erheblich effizienter berechnen kann. Statt der Wechselwirkung der Variablen sequenziell abzuarbeiten, nutzt dieser Algorithmus die Superposition und Verschränkung von Quantenbits, um multiple Zustände gleichzeitig zu unterscheiden. Also versucht das nicht zu verstehen. Ich musste auch stundenlang zusammensuchen, was damit gemeint ist. Aber es ist nun mal so, dass der Quantencomputer verschiedene Zustände gleichzeitig, also die Qubits, einnehmen kann. Und damit ist es dann möglich, dass man eben viele unterschiedliche Abhängigkeiten gleichzeitig betrachten kann. Und wenn wir Glück haben, hat dieser Quantencomputer dann auch irgendwelche Ergebnisse, die noch überprüft werden müssen, weil der Quantencomputer nicht einfach ganz klare Antworten gibt, sondern die müssen wieder interpretiert werden. Okay, aber mal weiter. Die Forschenden, die konnten also in Simulationen mit einem hybriden Quantensupercomputer zeigen, dass die Rechenzeiten für bestimmte komplexe Klimaprobleme von Monaten auf wenige Stunden reduziert werden konnten. Die Co-Autorin der Studie, Dr. Lena Müller, die vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg nach Oxford kam, betonte die Bedeutung dieses Fortschrittes für die globale Politik. Präzise und schnelle Modelle können uns nicht nur dabei helfen, die regionalen Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen, sondern auch die Wirksamkeit verschiedener Klimaschutzmaßnahmen genauer zu evaluieren, bevor sie umgesetzt werden. Forschende der ETH in Zürich haben einen einzigartigen Roboter entwickelt, der die Fortbewegung einer Eidechse nachahmt. In der Robotik ist die Fortbewegung in komplexen Umgebungen eine zentrale Herausforderung. Rad- oder Kettenroboter sind auf ebenem Untergrund effektiv, versagen aber schnell, wenn das Gelände unwegsam wird. Quadrupedenroboter wie Spot von Boston Dynamics sind zwar schon sehr agil, aber auch sie stoßen an ihre Grenzen. Das Team um Professor Dr. Mark Schneider und seiner Doktorandin Anna Huber von der ETH in Zürich hat sich dabei von der Natur inspirieren lassen, wie viele Forscher. Die Natur hatte ja mehr Zeit, Dinge zu entwickeln. Und die Fortbewegungsart von Eidechsen und Salamandern studiert. Diese Tiere können sich dank ihrer biegsamen Wirbelsäule und der seitlichen Bewegung ihrer Beine durch enge Spalten zwängen und über Geröll klettern. Die Forschenden entwickelten einen Roboter namens Salamandra, der über einen flexiblen Rumpf und über 6 bewegliche Beine verfügt. Jedes Bein ist mit mehreren Gelenken ausgestattet und kann sich unabhängig von anderen bewegen. Während der Rumpf die notwendige seitliche Schlangenbewegung ausführt, um das Gleichgewicht zu halten und Hindernisse zu überwinden. Der Clou ist eine neuartige Steuerung. Statt die Bewegung jedes Gelenks einzeln zu programmieren, hat das Team einen Algorithmus entwickelt, der die Gliedmaßenbewegungen koordiniert, indem er die Balance des Körpers in Echtzeit anpasst. Der Roboter tastet seine Umgebung mit LIDAR-Sensoren ab und erstellt ein dreidimensionales Modell, das er in seine Bewegungsplanung einbezieht. Im Test konnte Salamandra eine künstliche Trümmerlandschaft mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Meter pro Sekunde überwinden, während herkömmliche Roboter dort stecken blieben. Die Forschenden sehen Anwendungsbereiche in der Suche und Rettung nach Katastrophen, aber auch in der Inspektion von schwer zugänglichen Industrieanlagen bei der Erforschung auf anderen Planeten. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat bekannt gegeben, dass eine neue Mission zum Neptunmond Triton in die Planungsphase übergeht, das Projekt Odysseus. Triton ist der größte Mond des Neptun. Er ist ein geheimnisvoller und faszinierender Himmelskörper. Er umkreist Neptun in einer retrograden Bahn, was darauf hindeutet, dass er nicht mit den Planeten zusammen entstanden ist, sondern in dessen Gravitationsfeld eingefangen wurde. Seine Oberfläche ist von stickstoffhaltigen Geysiren und tiefen Gräben gezeichnet. Bisher wurde Triton nur einmal von der Voyager-2-Sonde aus der Ferne beobachtet. Jetzt plant die Europäische Weltraumorganisation, also die ESA, dieses spannende Ziel genauer zu untersuchen. Die neue Mission soll einen Orbiter und möglicherweise einen kleinen Länder um Triton kreisen lassen. Das Projekt wird von einem Konsortium aus Europäischer Raumfahrtzentrum unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, also der DLR, und dem britischen Rutherford Appleton Laboratory entwickelt. Die Hauptwissenschaftlerin der Mission, Dr. Sabine Fischer von DLR, erklärte, dass die Ziele der Mission vielfältig sind. Zum einen soll die genaue Zusammensetzung der Atmosphäre analysiert werden, die überwiegend aus Stickstoff besteht, aber auch Methan und Kohlenmonoxid enthält. Zum anderen soll die geologische Aktivität auf der Oberfläche, insbesondere die Kryovulkanismusphänomene, deutlich kartiert werden. Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Frage, ob sich unter der Eisdecke von Triton ein flüssiger Ozean befindet. Sollte dies der Fall sein, könnte es sich um eine potenzielle Nische für primitives Leben handeln. Der Länder, der bei der Mission zum Einsatz kommen könnte, würde Eisproben nehmen und sie vor Ort auf organische Moleküle untersuchen. Derzeit befindet sich die Mission allerdings erst in der Phase A, der Konzeptionsphase. Das Team um Dr. Fischer schätzt, dass die Sonde frühestens in den 2040er Jahren starten könnte. Eine lange Reise durch das Sonnensystem mit einer Flugzeit von über 15 Jahren würde folgen. Also ich würde es nicht mehr erleben, denke ich mir mal. Die KI hat ein neuartiges Medikamentenmolekül entworfen, könnte man sagen. Die Entwicklung von Medikamenten ist ein sehr langwieriger und kostspieliger Prozess, der oft Jahrzehnte dauern kann und Milliarden von Euro verschlingt. Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz erhoffen sich allerdings viele Forschenden, diesen Prozess zu beschleunigen. Und nun scheint ein erster großer Wurf in greifbarer Nähe zu sein. Ich habe schon mal ansatzweise darüber berichtet. Aber genauer, Forschende bei der Synth Biopharma, einem Start-up aus San Francisco, haben eine ganz spezielle Art von KI-Modell, einen sogenannten Generative Adversarial Network, darauf trainiert, potenzielle Medikamentenmoleküle für eine Vielzahl von Krankheiten zu entwerfen. Die KI wurde mit riesigen Datensätzen von Molekülstrukturen, biologischen Wirkmechanismen und klinischen Studienergebnissen gefüttert. Eines der von der KI generierten Moleküle, das den Namen SB101 erhielt, wurde für die Behandlung einer seltenen aggressiven Autoimmunerkrankung namens Morbus A, die durch eine Überreaktion des Immunsystems gegen körpereigene Zellen verursacht wird, entworfen. Der leitende Wissenschaftler ist Dr. James Harrison. Er erklärte, dass die KI nicht einfach nur bekannte Strukturen modifizierte, sondern ein Molekül mit einer völlig neuen chemischen Struktur und einem einzigartigen Wirkmechanismus vorschlug. Das Molekül hemmt gezielt ein Protein, das die Entzündungsreaktion bei Morbus A auslöst, ohne dass dabei die restlichen Immunabwehr des Körpers zu beeinträchtigen. Die präklinischen Tests, die an der Stanford University unter der Leitung von Dr. Maria Rodriguez durchgeführt wurden, die zeigten bereits signifikante Reduzierung der Entzündung und eine Verbesserung der Symptome in Tiermodellen. Die Tiere vertrugen das Medikament gut und es gab keine Anzeichen von schweren Nebenwirkungen. Die Forschenden bereiten nun die Beantragung der klinischen Studien am Menschen vor. Dr. Harrison ist zuversichtlich, dass dieser Erfolg den Weg für eine neue Ära der medikamentösen Entwicklung ebnen wird, in der KI als Partner für Wissenschaftler fungiert, um Krankheiten schneller und effektiver bekämpfen zu können. Ja, da haben wir es wieder. KI durchdringt alle unsere Lebensbereiche. Es ist Fluch und Segen gleichzeitig, aber da wird man noch viel darüber sprechen müssen. Da gibt es eine bahnbrechende Entdeckung, die an der University of Glasgow bekannt gemacht wurde. Dort ist es gelungen, die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum zu verringern. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum gilt als eine der fundamentalen Konstanten der Physik. Albert Einsteins Relativitätstheorie besagt, dass nichts schneller ist als Licht. Nun haben Forschende einen Weg gefunden, dieses Konzept zu hinterfragen, indem sie nicht die Geschwindigkeit von Licht an sich änderten, sondern die Gruppengeschwindigkeit eines Lichtpulses. Ein Team um Professor Dr. Ewan Smith und seiner Doktorandin Isla MacDonald von der University of Glasgow hat Experimente mit einem sogenannten Metamaterial, das speziell entworfen wurde, um Lichtwellen auf ungewöhnliche Weise zu beeinflussen, durchgeführt. Metamaterialien, das sind künstlich hergestellte Materialien, deren Eigenschaften nicht von ihrer chemischen Zusammensetzung, sondern von ihrer Struktur abhängen. Sie können Lichtwellen beugen oder reflektieren. Bei herkömmlichen Materialien ist das so nicht möglich. Das Team erzeugte eine wellenförmige Struktur aus winzigen Goldpartikeln, die so angeordnet waren, dass sie die Phasenverschiebung des Lichts manipulieren konnten. Wenn ein Lichtimpuls auf dieses Material trifft, wurde er nicht nur verzerrt, sondern auch die einzelnen Photome des Pulses wurden so verschoben, dass sich der gesamte Puls mit einer signifikant geringeren Geschwindigkeit fortbewegte. Das Besondere daran, auch nachdem der Lichtpuls das Metamaterial verlassen hatte und wieder im Vakuum reiste, behielt er seine verringerte Geschwindigkeit bei. Dr. Smith erklärte, dass dies nicht Einsteins Theorien widerlegte, sondern vielmehr unser Verständnis darüber erweitert, wie Lichtpulse geformt werden können. Normalerweise gilt die Vakuumlichtgeschwindigkeit für einzelne Photonen, aber ein Lichtpuls besteht aus vielen Photonen mit leicht unterschiedlichen Frequenzen. Die Forschenden konnten die Wellenpakete so manipulieren, dass die resultierende Gruppengeschwindigkeit geringer wurde. Die Auswirkungen dieser Entdeckung, ja, die könnten weitreichend sein, von der Entwicklung neuer extrem präziser optischer Sensoren bis hin zu Kommunikationstechnologie und Quanteninformatik. Das heißt, so direkt kann man im Moment noch gar nicht abschätzen, wofür diese Entdeckung irgendwann einmal wichtig werden könnte und was man tatsächlich damit anstellen kann. Aber es ist schon Wahnsinn, dass man den Lichtpuls in seiner Geschwindigkeit verändern kann. Das war bis vor kurzem so noch gar nicht denkbar. Schon wieder KI, und zwar KI-gesteuerte Drohnen, allerdings diesmal mit einer sehr positiven Anwendung. Die Erfassung von Artenvielfalt ist eine Mammutaufgabe, die oft viel Zeit, Geld und Personal in Anspruch nimmt, vor allem in schwer zugänglichen Regionen wie Regenwäldern oder Gebirgsketten. Meist sind die Daten daher lückenhaft. Ein Team um Professor Dr. James Patterson und seiner Kollegin Dr. Sophia Ramirez von der University of California, Berkeley, hat dieses Problem in einer, ja, man muss schon sagen, sehr innovativen Art und Weise eine Lösung näher gebracht. Sie entwickelten ein System, mit dem autonome Drohnen, ausgestattet mit einer speziellen KI, kombiniert wurden. Die Drohnen sind mit einer hochauflösenden Kamera, multispektralen Sensoren und akustischen Aufnahmegeräten ausgestattet und fliegen nach einem vorprogrammierten Muster durch ein vordefiniertes Gebiet. Während des Fluges sammelt die Drohne kontinuierlich Daten. Eine Software, die auf der KI auf einem Hochleistungsrechner on board läuft, die analysiert diese Daten in Echtzeit anhand von optischen Mustern und multispektralen Signaturen, kann die KI Pflanzenarten identifizieren, während sie anhand von Gesang- und Rufmustern Vögel und andere Tiere erkennt. Das System ist in der Lage, Tausende von Arten zu unterscheiden und ihre Standorte präzise zu kartieren. In den ersten Tests im Amazonasgebiet von Peru konnten diese Drohnen innerhalb weniger Tage eine Bestandsaufnahme der Flora und Fauna erstellen, für die ein menschliches Team Wochen oder sogar Monate gebraucht hätte. Dr. Ramirez hob die Effizienz und Genauigkeit dieses Systems auf einer Pressekonferenz hervor und sagte, wir können jetzt nicht nur sehen, wo sich eine bedrohte Art befindet, sondern auch ihre Umgebung analysieren, um herauszufinden, ob ihr Lebensraum intakt oder gefährdet ist. Die gesammelten Daten, die werden anschließend an eine zentrale Datenbank gesendet, wo sie von Forschenden auf der ganzen Welt ausgewertet werden können. Das Team plant, die Technologie an Naturschutzorganisationen und Regierungen weiterzugeben, um den globalen Kampf gegen den Artenverlust zu unterstützen. Ab und zu berichte ich ja immer mal wieder über den Stand der Forschung bei der Kernfusion. In einem Konsortium aus Forschenden am Joint European Tour, JET genannt, ist es zu einem bedeutenden Durchbruch gekommen. Kernfusion, die Energiequelle der Sonne, also das, was in der Sonne passiert, gilt immer noch als der heilige Gral der Energieerzeugung. Sie verspricht eine nahezu unbegrenzte, saubere und sichere Energiequelle zu sein. Der Hauptansatz dabei ist ein Plasma aus Wasserstoffisotopen, also Deuterium und Tritium, so stark zu erhitzen und zu verdichten, dass es verschmilzt und dabei enorme Energiemengen freisetzt. Das größte Problem dabei ist die Aufrechterhaltung des Plasmas, das extrem instabil ist und leicht abkühlt. Ein internationales Team von Forschenden am schon genannten Joint European Torus Jet in Culham in Großbritannien hat nun einen wichtigen Meilenstein erreicht. Angeführt von Dr. Jan Chapman und Dr. Francesca Rossi gelang es dem Team, ein Deuterium-Tritium-Plasma in einer ringförmigen Vakuumkammer des Tokamaks für eine Rekordzeit von über 5 Minuten stabil zu halten. Man muss wissen, das Zeug ist ja so heiß, da kann man nicht in irgendeinen Behälter rein tun, sondern man muss es in einem starken Magnetfeld festhalten, einschließen. Und es muss eine extrem hohe Temperatur haben, damit es zündet, damit es verschmilzt. Bisher konnten solche Funktionsreaktoren immer nur für wenige Sekunden das Plasma stabil halten. Der Durchbruch wurde durch eine verbesserte Steuerung des Magnetfelds ermöglicht, die das heiße Plasma in Schwebe halten. Das Team benutzte dafür ein KI-gesteuertes Kontrollsystem. Ich muss schon wieder lachen, KI ist überall drin mittlerweile. Das in Echtzeit die Position und Dichte des Plasmas anpasst, um Instabilitäten zu vermeiden. Dr. Chapman erklärte, jede Sekunde, in der wir das Plasma stabil halten können, ist ein großer Fortschritt. 5 Minuten sind ein phänomenaler Erfolg und zeigen, dass unsere Theorien zur Plasmastabilisierung korrekt sind. Die Forschenden konnten während des Experiments auch einen positiven Energiebilanznachweis erbringen, bei dem die erzeugte Fusionsenergie die zur Beheizung des Plasmas aufgewendete Energie übertraf. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu kommerziellen Fusionskraftwerken. Die Ergebnisse sind, ich meine, ein wichtiger Schritt, um die Grundlagen für den Bau und den Betrieb des größeren internationalen Fusionsreaktors ITER, der zurzeit in Frankreich entsteht, weiter zu befördern. Die Forschenden sind nun zuversichtlich, das Ziel der Fusionsenergie in greifbare Nähe gerückt zu haben. Ja, es kommen immer alle paar Monate wieder mal ein paar so Meldungen und es gibt immer wieder Fortschritte. Und das hier ist, glaube ich, ein Fortschritt, dass man tatsächlich mehr Energie rausbekommen hat bei dem Experiment, als man hineinstecken musste. Bisher war es ja anders, also sinnlos. Aber das scheint jetzt doch sinnvoll zu sein und vor allen Dingen, wenn es uns gelingt, diese Energieerzeugungsart und Weise sicher zu machen. So, dann komme ich heute mal so langsam zum Schluss. Wir haben Anfang August, das Wetter ist noch bescheiden, aber nächste Woche kommt der Sommer zurück. Ob ich den nächsten Audiocast machen kann, weiß ich noch nicht genau. Das kommt auf verschiedene Dinge drauf an, ob ich nochmal um diese Zeit herum im Krankenhaus sein werde. Wenn nicht, und wenn es mir gut geht, kommt er natürlich. Wenn er ausfallen sollte, hier schon mal die Warnung, dann kommt der übernächste. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sommer. Bleibt schön gesund. Wenn ihr wegfahrt, kommt gesund zurück. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die uns auch jetzt wieder geholfen haben, wo Google immer mehr selbst einsteckt und immer weniger an die Content-Lieferanten austeilt. Und ich hoffe, dass wir uns gesund und munter wiederhören. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.